Das ist das, was die AfD vereint, dass wir Viktor Orbán und Ungarn in den Bemühungen gegen die illegale Migration unterstützen müssen.
Deshalb denke ich, dass die AfD die Zukunft ist, denn die AfD möchte einige einfache Dinge machen, die auch die Menschen wollen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser sehr speziellen Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, hier aus dieser prächtigen Bibliothek der ungarischen Regierung. Wir treffen gleich in diesem Saal, in diesem Lesesaal, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und Alice Weidel, die AfD-Spitzenkandidatin und Kanzlerkandidatin in den deutschen Wahlen. Dieses Interview ist eine Koproduktion, eine Gemeinschaftsveranstaltung zwischen der Weltwoche und dem ungarischen Wochenmagazin Mandiner. Und jetzt darf ich gleich übergeben an meinen Kollegen, schön, dass Sie da sind, an meinen Kollegen, den Zoltán Szalay, der auf Ungarisch diese Begrüßung hier abschließen wird.
Roger, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass Mandiner und Weltwoche diese Aufnahme zustande bringen konnten. Es steht uns mit Alice Weidel und Viktor Orbán ein sehr aufregendes Gespräch bevor. Meine Botschaft lautet also an die Zuschauer, bleiben Sie bei uns und genießen Sie das Gespräch.
Grüezi miteinander, Herr Ministerpräsident. Meine erste Frage geht an Sie. Sind Sie nach diesem Treffen jetzt mit Frau Weidel so überzeugt wie Elon Musk, dass nur die AfD Deutschland noch retten kann?
Ich glaube, das sein kann. Über die AfD würde ich also eher denken, dass vor dem Treffen meine Hoffnung darin bestand, dass Deutschland dass ich mit einer Parteichefin spreche, deren Partei die Zukunft Deutschlands zu gestalten vermag. Ich
habe es gibt heute ja also unter den Patrioten für Europa auch eine gewisse Brandmauer und Vorbehalte gegenüber der AfD, vor allem, glaube ich, in Frankreich. Glauben Sie, dass das jetzt weg ist? Sind diese Vorbehalte dahin und haben die Patrioten für Europa jetzt gewissermaßen die AfD in ihren Kreis aufgenommen?
Nein, die Vorbehalte sind stark und noch vorhanden. Diese jetzige Wahl in Deutschland viel dazu beitragen, dass die AfD bei den Patrioten akzeptierter wird. Aber im Ergebnis dieser Wahl wird es keinen Durchbruch geben. Aber eine große, starke parlamentarische Partei und die ausdauernde Arbeit kann innerhalb von einem Jahr die Meinung ändern. Aber dazu braucht es eine gute, imposante, qualitative, verantwortungsvolle, große parlamentarische Leistung. Und ich denke, die Chance dafür ist gut. Wir wissen, dass Sie vor dem Interview ein Treffen hatten und sich abstimmen konnten. Wie waren die ersten Eindrücke über den anderen? Was war das Interessanteste, das Überraschendste, was Sie übereinander herausgefunden haben und was Sie vielleicht in der Presse noch nicht über den anderen gelesen haben und was vielleicht ein interessanter Eindruck war?
Ich bin sehr froh und stolz, hier in Budapest zu sein. Ich habe den Premierminister Viktor Orbán gefragt. Ich habe ihn gebeten um ein Treffen, da ich glaube, dass Deutschland beginnen muss. Und wir sind die zweitstärkste Kraft in Deutschland. Wir stehen stabil. Wir haben ein entsprechendes Gewicht in Deutschland, dass wir unbedingt gute Beziehungen aufbauen müssen. Und sehr viel, vor allen Dingen in Bezug auf Ungarn, reparieren müssen. Das ist meine vornehmste Aufgabe und auch die vornehmste Aufgabe unserer Partei. Ich möchte gute Beziehungen zu unseren Nachbarn. Ich möchte gute Beziehungen zum Premierminister Viktor Orbán, weil ich Viktor Orbán für den Menschen der Vernunft in Europa halte, um es hier ganz offen zu sagen. Er ist das Gegenmodell und das bitte ich auch richtig zu verstehen, aber aus meiner Sicht ist er das Gegenmodell zu einer Angela Merkel, die nur Politik gegen das eigene Volk, gegen das eigene Land gemacht hat, die unser Land ruiniert hat, während Viktor Orban mit Ungarn eingesprungen ist, um uns gegen die illegale Migration zu schützen. Und das ist das, was die AfD auch hier vereint, dass wir Viktor Orban und Ungarn in den Bemühungen gegen die illegale Migration unterstützen müssen. Und dementsprechend ist es unser und mein persönliches Streben, gute Beziehungen zu Ungarn und vor allen Dingen zu Viktor Orban zu haben.
Nekem volt, ami meglepő, meglepőnek találtam.
Es gab für mich etwas, was ich als überraschend empfand. Ich wusste, dass eine Freiheitskämpferin kommt. Also das war ein Treffen der Freiheitskämpfer, wo wir teilnehmen. Aber ich komme eher aus einem Dorf und Freiheitskampf ist ein etwas brutalerer Freiheitskämpferin gesehen, wie schon lange nicht mehr. Was wurde erwähnt während des Treffens? Welche Themen haben Sie erörtert?
Ich möchte da hinzufügen, dass uns eint, dass ich ebenfalls von einem Dorf komme. Ich bin in einer ländlichen Region groß geworden. Ich bin sehr bodenständig erzogen und ich bin ein ganz bodenständiger Typ. Ich kann auch sehr dörflich, sehr robust sein. Und ich glaube, auch das zeichnet mich in meinem Heimatland aus. Ich habe mir extra sehr viel Mühe gegeben, natürlich. Aber ich komme ebenfalls vom Dorf und ich bin so aufgewachsen, dass unsere Werte, unsere Kultur zu schützen sind vor fremden Einflüssen. Und die haben wir einfach überbordend. Und das ist etwas, wo ich auch unseren gemeinsamen Punkt sehe. Ich halte Viktor Orban, und das kam für mich nicht überraschend, für einen mutigen, für einen guten Mann, der Kopf der konservativ, aber auch liberal-freiheitlichen Bewegung in Europa ist. Und ich hoffe, dass wir viele Länder hinter uns vereinen können für die neue Bewegung der Freiheit. Denn auch die Freiheit, wie der Premierminister völlig richtig gesagt hat, steht für mich an erster Stelle.
Und was haben Sie aus Ihrer Sicht konkret angesprochen jetzt an Themen in diesem Meeting? Das Wichtigste?
Wir haben die Situation beschrieben, wie sie in Ungarn ist. Wir haben die Situation beschrieben, wie sie in Deutschland und in der EU ist. Wir haben gestern bei einem langen Abendessen besprochen, welche Hebel einzelne Länder hätten, um die EU zu reformieren. Wir sind uns einig, dass die EU reformiert werden muss. Brüssel ist ein komplett ungeordneter, unstrukturierter, bürokratischer Laden, der zudem teuer ist. Es können keine klaren Entscheidungen getroffen werden. Alles, was aus Brüssel kommt, ist schlecht. Wenn es nach mir ginge, und ich glaube, da spreche ich auch für den Premierminister, der dort auch gerne einhaken und ergänzen kann, weil er auch deutlich mehr über Erfahrungen verfügt, auch im Umgang mit Brüssel, ist, dass man eigentlich die gesamten Bürokraten rausschmeißen könnte. Und ich glaube auch, dass es sehr gesund wäre, dass die Bürokraten einer ordentlichen, normalen Arbeit nachgehen würden, damit sie wissen, wie ein Lohnzettel aussieht für die arbeitende Bevölkerung. Das sehe ich aus einer rein ökonomischen Brille. Das wäre sehr, sehr positiv, wenn man dort einen Interessenausgleich hätte. Also die Entscheidungsträger sollten eigentlich die gleichen Anreize haben wie die arbeitende Bevölkerung. Das ist mein Ansatz. Und dementsprechend muss man den gesamten Laden zurückbauen und die Kompetenzen dort zurückverlagern, wo die gewählten Parlamente sitzen. Und die gewählten Parlamente sitzen in den Nationalstaaten. Sie sitzen nicht irgendwo im UFO Brüssel. Und dementsprechend muss das gesamte UFO Brüssel abgebaut werden und zurückverlagert in die Nationalstaaten. Und da glaube ich, dass Viktor Orban das sehr gut vormacht, welchen Weg wir beschreiten könnten und welche Chancen dieser Weg hat.
Amiről beszéltünk még, és nekem új volt.
Worüber wir noch gesprochen haben und was für mich neu war, und da war ich auch überrascht. Ich habe eine scharfe Analyse bekommen, in welcher Situation sich die deutsche Mittelschicht befindet. In Ungarn haben wir diesbezüglich ein Bild. Und heute habe ich erfahren, dass das ein falsches Bild ist. In Ungarn denkt man über die deutsche Mittelschicht, dass das eine unerschütterliche Schicht ist, mit sicherem Eigentum, sicherem Einkommen, planbaren Aussichten und einer großen Kaufkraft. Und ich habe Frau Präsidentin viele Fragen über das deutsche Leben gestellt und ich habe nicht dieses Bild erhalten, sondern ich habe verstanden, wie zerbrechlich die Lage der deutschen Mittelschicht geworden ist und das hat eine große politische Bedeutung, insbesondere wenn in einem Land Demokratieprobleme auftreten. Es ist nicht meine Aufgabe, Deutschland zu bewerten. Aber es gibt Sachen, die man auch aus Ungarn gut sehen kann. Dass 70% der Deutschen eine stark Antimigrationspolitik wollen und die Spitzenpolitiker, denen die folgen wollen, ist ein Demokratieproblem. Dass die Menschen eine Wirtschaftspolitik haben wollen, die die Mittelschicht stärkt und das von den Spitzenpolitikern nicht erlangen, das ist ein Demokratieproblem. Wenn ein Land sich nicht dem Diktat des Brüsseler UFOs nicht unterordnen möchte, sondern nationale Kompetenzen ausüben möchte und die Spitzenpolitiker nehmen das nicht zur Kenntnis, dann ist das ein Demokratieproblem. In einem demokratischen System kann man nicht unbestraft Grundsatzfragen entgegen den Menschen politisieren. Das führt zu einem Problem. Und deshalb denke ich, dass die AfD die Zukunft ist, denn die AfD möchte einige einfache Dinge machen, die auch die Menschen wollen. Das habe ich verstanden. Und ich bin mir sicher, dass in einer Demokratie nur die politische Kraft eine Zukunft hat, die machen will, was mit den Grundsatzbedürfnissen, mit den Bestrebungen der Menschen verbunden ist. Man muss das inkorporieren können, man muss das in die Sprache der politischen Entscheidungen übersetzen können und das muss man durchführen. Wenn man das nicht macht, dann erleidet der ganze demokratische Aufbau früher oder später einen Knacks und früher oder später kommt die AfD und bringt die Politik mit sich, die die Menschen fordern und die die Menschen für sich verlangen. Und eben deshalb denke ich, dass statt der deutschen Mainstream-Elite das immer mehr zur AfD rüberkommt.
Ich glaube, den Menschen, den Europäern ist gar nicht bewusst, aufgrund des Versagens der Mainstream-Medien, dass die Europäische Union ein Demokratiedefizit hat. Die Europäische Union ist an sich nicht demokratisch. Sie hat eine Störung der horizontalen Gewaltenteilung und sie hat eine Störung der vertikalen Gewaltenteilung. Die Störung der horizontalen Gewaltenteilung sieht so aus, dass die Entscheidung einzig und allein die Kommission tätigt. Die Kommission ist die Exekutive. Die Kommission hat aber niemand gewählt. Die Kommission hat aber gleichzeitig auch legislative Initiativrechte, die normalerweise nur Parlamenten vorbehalten ist. Das Europäische Parlament hat das nicht. Das heißt, wir reden hier von einem Scheinparlament. Und wir haben Exekutive und Legislative vereint in einem nicht gewählten Executive Board, also in einer Exekutive. Und das ist ein gehöriges Demokratiedefizit, über das wir hier reden. Das ist eine Durchbrechung der Gewaltenteilung. Es ist eine Durchbrechung der Checks and Balances. Und da haben wir noch gar nicht über die Judikative, über den Gerichtshof gesprochen, der ja auch nur einseitig besetzt ist. Also wir haben eine komplette Störung der Gewaltenteilung. Die vertikale Gewaltenteilung, das ist auch wichtig. In den europäischen Verträgen ist das Subsidiaritätsprinzip verankert. Das heißt, unten auf der niedrigsten Ebene werden die Entscheidungen getroffen, weil die Menschen dort dezentral am besten Bescheid wissen, was ihre Probleme sind. Das ist aber in der Europäischen Union nicht so. Die Entscheidungen werden ganz oben getroffen und fallen nach unten runter. Supranationales Recht bricht nationales Recht. Die Mehrheit der Gesetzgebung kommt aus Brüssel. Schauen Sie sich das an. Ein Beispiel hat riesige Auswirkungen auf Deutschland. Verbrennerverbot, Flottenbegrenzungswerte, dass Deutschland gar keine Diesel- und Benzinermotoren mehr produzieren kann. Das war 2018. Wir haben als einzige Fraktion, wollten wir dagegen klagen und das im Bundestag abstimmen lassen. Alle Fraktionen waren dagegen. Das ist eine einseitige Schädigung, ideologisch gewollt, der deutschen Industrie. Und das Ganze zieht sich dann eben in einem fort. Mir war einfach nur wichtig zu sagen, dass Brüssel nicht nur teuer ist, sondern auch ein Demokratiedefizit hat und wir unbedingt die Kompetenzen dahin zurückverlagern müssen, wo die gewählten Volksvertreter sitzen.
Und es gibt noch ein Problem, und das ist meine persönliche Erfahrung. Und das möchte ich jetzt hinter das strukturelle Problem tun, was von Frau Präsidentin beschrieben wurde. Wenn die Dinge gut laufen, dann ist die Bedeutung eines Demokratiedefizits unangenehm, aber nicht schmerzhaft. Und wenn die Dinge schlecht laufen, dann braucht es politischen Leadership. Und Bürokratie ist nicht dazu geeignet, Leadership zu produzieren. Und die Macht ist jetzt bei der Bürokratie in Europa. Und die können damit nichts anfangen, weil sie Bürokraten sind. Bürokraten sind immer am Status quo interessiert. Und Spitzenpolitiker sind daran interessiert, gute Antworten auf die Probleme zu finden. Eben deshalb kann von den Bürokraten keine politische Führung erwartet werden. Und eben deshalb gibt es heute in der Union keine politische Führung. Und die Kommission kann das auch nicht produzieren. Die politische Führung muss in der Union von Deutschland und Frankreich gemacht werden. Aber vorerst sind beide Länder mit den eigenen Sorgen befasst und vermögen keine europäische Führung zu machen. Sie erwarten, dass anstatt ihrer beiden die Kommission die EU anführt. Aber dazu ist die Kommission nicht in der Lage, weil sie Bürokraten sind.
Dazu noch ergänzen, was der Premierminister gerade gesagt hat. Wir sehen das nämlich genau das, dieses Führungsdefizit momentan bei den gesamten Tarifdiskussionen in den USA. Das haben wir gestern auch besprochen. Wir haben ein richtiges Problem mit Donald Trump, der mit Tarifen, der mit Zöllen droht. Und wir haben hier wirklich ein großes ökonomisches, auch ein politisches Problem für die europäische Industrie. Und es ist ganz einfach gesprochen, Donald Trump hat überhaupt gar keinen Ansprechpartner. Wer spricht denn eigentlich für die Europäische Union? Wo soll er denn hingehen? Zu einer von der Leyen? Ja, sicherlich nicht. Zu Brüssel? Man hat keine Ansprechpartner mehr. So. Und dementsprechend wird automatisch für einen Pragmatiker wie Donald Trump, der seine eigene Industrie natürlich aus innenpolitischen Gründen schützen will, weil sie nicht mehr produktiv sind und er jetzt natürlich für Arbeitsplätze sorgen muss, ist sein nächster Ansprechpartner China. Weil China ein autoritär, stark geführter Staat ist. Und das ist das Einfachste für ihn, sich mit China zu verständigen. Europa ist viel zu unattraktiv, da zu kompliziert. Er hat keinen Ansprechpartner, weil wir kein Leadership mehr haben in Europa.
Ist die Bedeutung dieses Treffens, könnte man sagen, dass jetzt die Patrioten für Europa das Thema Europäische Union ins Zentrum eigentlich des politischen Handelns stellen? Und dann die Anschlussfrage, glauben Sie, Herr Ministerpräsident, dass diese Europäische Union überhaupt reformierbar ist? Oder werden sich die von Ihnen so bezeichneten Bürokraten in den Schützengraben hineinstellen und jeden Reformversuch, der von Ihnen kommt, einfach abblocken? Wie wollen Sie das erreichen?
Die Patriots haben eine historische Berufung. Sie müssen die Europäische Union für die Menschen in Europa zurückerlangen. Das heißt, die Union muss dazu gebracht werden, das zu machen, was die Menschen in Europa wollen. Wir haben also eine demokratische Berufung. Wir müssen die Migration aufhalten. Ein konkretes Beispiel. Green Deal ist hinüber. Es braucht eine Energiepolitik, die Energie billig macht. Diese Politikbereiche müssen wir in Brüssel zum Erfolg führen. Was die Frage anbelangt, ob die Europäische Union reformierbar ist, da kennen wir die Antwort noch nicht, weil wir es noch nicht versucht haben. Wir müssen es zuerst versuchen. Wenn es klappt, okay, wenn nicht, dann muss eine andere Strategie gewählt werden. Wie können wir es so weit bringen, die Europäische Union zu reformieren? Wir müssen die Mehrheit erlangen in den Entscheidungsgremien. Ein solches Gremium ist der Europäische Rat, wo die Ministerpräsidenten zusammen sind. Und dort bin ich derzeit alleine. und vielleicht noch den Ministerpräsidenten aus Italien und Robert Fico. Wenn der österreichische Bundeskanzler dazukommt und wenn der Ministerpräsident von Tschechien dazukommt und in Frankreich auch noch eine Änderung kommt, dann werden wir im Europäischen Rat plötzlich die stärkste Gruppe. Anschließend müssen wir auch im Europäischen Parlament die stärkste Gruppe werden. Dort sind wir Nummer 3. Und wir erwarten darauf, dass der Krieg in der Ukraine von der Tagesordnung kommt und die Zusammenarbeit mit ICR wird dann leichter, weil in Sachen Migration, weil in Sachen Green Deal die Meinung der beiden Gruppen identisch ist. Und dann warten wir ab, wie die AfD in Deutschland die Legitimation erlangt und dann kann man vielleicht darüber nachdenken, die Zusammenarbeit zu erweitern und dann kommt es zu einer großen rechten Mehrheit, die wir brauchen und aus der EPP müssen wir auch einige Parteien anziehen, die es allmählich langweilig finden, dass die Europäische Volkspartei Linkskoalition bildet und die Wähler verrät. Und dann haben wir eine Mehrheit, eine sehr starke Gruppe im Europäischen Rat und dann können wir eine Mehrheit im Europäischen Parlament haben und dann können wir die Reform versuchen und dann schauen wir, ob es klappt. Aber auf diese Antwort müssen wir noch mindestens 2 Jahre warten, bis all diese Abläufe zu Ende sind. Frau Präsidentin, was ist in Deutschland zu erwarten? Vermag die AfD sich dem anzuschließen oder kann die AfD die Wahlen gewinnen?
Das ist aus meiner Sicht, auch wenn es nur noch 1,5 Wochen sind, ist das immer noch offen. Wir sind stabil, zweitstärkste Kraft in Deutschland mit steigender Tendenz, weil die Menschen in Deutschland einen Politikwechsel wollen. Der einzige Notanker für die stärkste Kraft, das die CDU-CSU ist, ist, dass die Union komplett unser Programm kopiert hat. Also sie macht Wahlkampf mit AfD-Positionen, hundertprozentig unser Programm. Und zwar sind das Positionen, die die Union die letzten 7 Jahre im Parlament von uns abgelehnt hat. Und das, was Friedrich Merz betreibt, ist nichts anderes als Wählertäuschung. Er verschweigt seinen eigenen Wählern, dass er die Versprechung, die Forderung von uns niemals wird mit Grün und Rot durchsetzen können. Weil momentan sind die Mehrheiten so, dass er 2 Koalitionspartner braucht, nicht nur einen. Und das sind die Grünen und die Roten aufgrund der Brandmauer, die dort aus meiner Sicht völlig undemokratisch. Man kann nicht Millionen von Wählern ausschließen per se, das ist das Undemokratischste, was man machen kann. Vor allen Dingen, wenn man die deutsche Geschichte betrachtet. Wir hatten schon mal eine Mauer. Wir sind froh, dass wir uns vom Kommunismus gelöst haben, dass die Mauer gefallen ist. Und dann errichtet so eine Partei, die vorher die grünste und die linkeste Bundeskanzlerin gestellt hat, 16 Jahre lang, die unser Land vollständig ruiniert hat, kommt dann darauf, eine Brandmauer zu einer ordnenden, freiheitlich-konservativen Kraft reinzuziehen. Die Wähler werden das bestrafen. Wenn die CDU dieses Mal nicht mit der AfD zusammengeht, was sie nicht tun wird, sie hat das ausgeschlossen, wird sie mit Grün-Rot nicht ihre Versprechung einlösen können. Die Menschen wollen aber den Politikwechsel. Und ich glaube auch, dass wir nicht 4 Jahre warten müssen, sondern dass wir eine instabile Koalition bekommen, vielleicht 1-2 Jahre, dann haben wir wieder Wahlen. Und dann unterhalten wir uns definitiv über eine Regierungsbeteiligung der Alternative für Deutschland, weil wir dann bis dahin deutlich stärker nochmal geworden sind. Und ich antizipiere, dass wir die CDU spätestens bis dahin überholt haben. Wir hätten im Übrigen die CDU auch schon längst überholt. Das ist auch mein Anspruch, weil ansonsten können wir keine vernünftige Politik für unser Land machen. Und es ist einzig und allein den Mainstream-Medien, den üppig gefütterten öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschuldet, dass diese Partei eigentlich so gefördert wird. Und 11 Jahre die AfD, unsere Partei als bürgerliche Partei, diffamiert wird, in eine Ecke gestellt wird. Und das muss ich Ihnen ja nicht erklären, was es heißt. Sie sind in einer ähnlichen Position aus der europäischen Sicht. Genauso geht es uns in Deutschland. Das sind auch im Übrigen gemeinsame Punkte. Aber ich glaube, langfristig wird niemand mehr an der Alternative für Deutschland zusammenkommen. Wir sind sehr geduldig. Ich bin 11 Jahre lang im Geschäft. Ich war vorher in keiner anderen Partei. Ich bin aufgrund der Unzufriedenheit, meiner Unzufriedenheit, Mit Angela Merkel als Kanzlerin bin ich überhaupt politisiert worden und in die Politik gegangen. Das ist mein persönlicher Werdegang. Wenn jemand sich dorthin stellt mit einer Raute und den Leuten erzählt, dass die Politik, die sie macht, alternativlos ist, dann wusste ich direkt, dass wir hier ein ganz großes Problem haben. Und diese Alternativlosigkeit eines Blockparteiensystems hat mich überhaupt politisiert, dass ich an dieser Position heute bin. Und ich bin froh, hier zu sein, weil ich glaube, dass es unbedingt Reformen braucht, um das alles, diese ganzen Tendenzen, wo der Transmissionsriemen zwischen dem Wähler und der Politik durchbrochen ist, unbedingt beendet werden muss.
Érdekes, amit hallottam.
Sehr interessant, was ich gehört habe. So kam ich auch in die Politik. Die Kommunisten haben immer gesagt, und ich dachte mir, ich will nicht in einem Land leben, wo es keine Alternative gibt. Und 1988 haben wir die radikal-antikommunistische Widerstandsbewegung gegründet und das brachte mich zur Politik. Da haben wir noch das Wort liberal benutzt, aber dieses Wort ist seitdem kaputt gegangen, das wurde kompromittiert von den Linken und deshalb benutzen wir das Wort Freedom, also Freiheit. Also ich bin wegen der Freiheit in der Politik und wahrscheinlich
Herr Ministerpräsident, Sie hatten einen sehr guten Draht zu einem hochinteressanten Präsidenten, der im Moment die Welt aufwirbelt und mit seinen Ideen fordert und auch überfordert. Die Rede ist von US-Präsident Donald Trump. Erzählen Sie mal, in welcher Hinsicht ist Donald Trump ein Vorbild für Sie? In welcher nicht? Und wie wird er die Europäische Union und vielleicht auch Deutschland verändern?
Bei Vergleichen muss man stets vorsichtig sein. Amerika ist eine andere Dimension. Eine andere Dimension in Sachen Anmessungen und auch kulturell. Aus Europa herausgewachsen, aber sich dann anders entwickelt. Was dort funktioniert, kulturell, das funktioniert hier in Europa nicht. Es ist also sehr schwer, Vorbilder in Amerika zu finden. Aber wir können stets auf den amerikanischen Präsidenten vertrauen. Er ist auf Herrn Präsident Trump. Er ist ein Freiheitskämpfer. Er kommt zwar nicht aus der Politik, sondern aus dem Geschäftsleben. Von dort in dem Freiheitskampf, aber er ist ein Freiheitskämpfer und er möchte Strukturen zertrümmern, auch global, die die Freiheit beschränken. Und das beste Beispiel ist der jetzige Skandal, wo er offenlegt, dass von US-Regierungsgeldern links-liberal-globalistische Organisationen finanziert wurden, überall in Europa, ich denke auch in Deutschland, aber das ist nicht meine Sache, aber in Ungarn wurde ein ganzes Netzwerk aus US-Geldern dann aufrechterhalten, damit solche Freiheitskämpfer wie wir unterdrückt werden und damit erreicht wird, dass Brüsseler, Liberale, Demokraten eine linke Regierung genommen anstellen. Und ich pflege zu sagen, Donald Trump ist nicht unser Retter. Donald Trump ist unser Mitstreiter. Er kämpft den Kampf dort, wie wir hier. Wir werden ein Problem haben, beziehungsweise wir haben jetzt bereits ein Problem. Und das hängt nicht mit der Freiheit zusammen, sondern mit der Wirtschaft. Donald Trump weiß nämlich, was er will. Die Europäische Union weiß das nicht. In diesem Moment sitzen wir wie verschreckte Hasen hier und warten darauf, dass der Fuchs einmal rauskommt und uns etwas Schlimmes passiert, statt uns längst an die Amerikaner mit Angeboten gewendet zu haben. Wenn die Amerikaner die Handelsbilanz USA-Europa verbessern wollen, wie stellen wir uns das vor? Wir müssen Angebote unterbreiten. Wir müssen sie zur Verhandlung bitten. Aber wir sitzen wie die Hasen und warten, dass der große amerikanische Präsident eines Tages etwas macht, was für uns nicht gut ist. Es gibt also eine starre, eine Art Feigheit, eine schlechte bürokratische Mentalität, wo wir raus müssen. Und sonst werden wir an den US-europäischen Zolldiskussionen verlieren. Und das ist nicht der Fehler der Amerikaner, sondern unser Fehler.
Hogyan változtatja meg
Wie verändert Donald Trump die Welt? Darüber sprechen jetzt alle, dass der neue Präsident die derzeitige Weltordnung völlig umgestaltet. Und das haben wir auch gesehen bei den Unterschriften nach der Amtseinführung. Haben wir gesehen, dass das eigene Land und auch die umliegende Welt umgestaltet, verändert wird. Welche Änderungen sind das? Und eine weitere wichtige Frage, besonders für uns hier in der Nachbarschaft zur Ukraine, wann geht der Krieg zu Ende und wie beendet Donald Trump diesen Krieg? Auch das ist Teil dieser Weltveränderung. Ich denke, es gibt fünf Dinge, wo Herr Präsident Donald Trump die Welt auf jeden Fall verändert. Erstens, wie soll die Welt über Migration denken? Und die neue Position ist klar, Migration ist schlecht. Deshalb muss das aufgehalten werden. Und illegale Migration ist am schlechtesten. Da gibt es also eine Änderung. Das Gegenteil wurde von Globalisten und Liberalen gesagt. Zweitens, er ändert die Denke bezüglich Krieg und Frieden. Er will nämlich Frieden. Hier in Europa, mit Ausnahme von Ungarn, wollen alle die Russen besiegen. Was Wahnsinn ist. Drittens, er wird die Denke bezüglich Energie und Green Deal verändern. Und er wird sagen, Wirtschaftsaspekte kann man nicht außer Acht lassen in Sachen grüne Politik. Man kann nicht Geschäft und Wirtschaft entgegen Politik machen. Und viertens, er beendet die Verhöhnung von Christentum, denn in der westlichen Welt ist es dazu gekommen. Es ist üblich geworden, das pflegt man runter, schlecht zu reden, und man wertet Menschen, die zu solchen Gemeinschaften gehören, als mittelalterlich. Und er macht klar, dass es eine ehrenwerte, große Sache ist, zu solchen Gemeinschaften zu gehören, ein Christ zu sein. Und die fünfte Änderung, er wird das freie Sprechen wieder einführen. Also, wenn wir nicht klar sagen können, sondern nur politisch korrekt sein können, nein, das sind die fünf großen Änderungen und das ist sogar bereits begonnen worden, weltweit.
Donald Trump hat wichtige Entscheidungen für sein Land getroffen und was Viktor Orban völlig richtig gesagt hat, ist, dass uns unterscheidet, dass Donald Trump sehr genau weiß, was er will. Und er setzt die nationalen Interessen zuerst. Für ihn ist es America first. Und wir wissen in Europa nicht, wo wir eigentlich hinwollen. Wir haben kein Leadership. Wir haben hier wirklich ein Führungsproblem, das wir eben angesprochen haben. So, und dementsprechend brauchen wir starke, selbstbewusste, souveräne Nationen, die vernünftige Entscheidungen für ihre eigene Bevölkerung treffen kann. Und dazu gehört eben auch eine gesunde Ökonomie. Ohne Reichtum, ohne Wohlstand können sie keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen. Unsere ganze Industrie geht kaputt. Und jetzt können wir auch gerne über Deutschland sprechen. Das Hauptproblem in Deutschland ist ja, dass Deutschland zum energiepolitischen Geisterfahrer geworden ist. Deutschland ist das einzige Industrieland weltweit, was auf Atomstrom verzichtet, was die höchsten Energiepreise hat aufgrund einer komplett ideologischen Green Deal Policy. Das ist völlig verrückt, was bei uns passiert. Wir gehen damit im Übrigen auch unseren Nachbarn auf die Nerven, weil wir den europäischen Strommarkt zerstören. Und wir zerstören dadurch unsere gesamte Industrie, die energieintensiv ist. Und wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich werde Ihnen sagen, was wir tun werden in einer AfD-geführten Regierung. Wir werden an Tag 1 werden wir das Energieangebot wieder ausweiten. Wir werden die Kernkraftwerke wieder in Betrieb nehmen. Wir werden den Kohleausstieg rückgängig machen. Wir werden Erdgas und Öl dort einkaufen, wo es am günstigsten ist. Gerne auch in Russland, natürlich. Wir werden vor allen Dingen auch, das würde ich gerne explizit ansprechen, werden wir an die Steuern rangehen. Wir werden die Menschen, die arbeiten gehen, entlassen. Ich sage persönlich, 25% Einkommensteuer, das muss reichen. Also die Steuern zu halbieren, das ist das Ziel. Wir werden die Energiesteuern drastisch senken. Wir werden die CO2-Abgabe, die unsere Unternehmen und die Haushalte diametral stark schädigt, werden wir sofort ersatzlos streichen. Und zur Migrationsproblematik gibt es einfach nur zu sagen, dass wir uns an Recht und Gesetz halten. Wir werden unsere Grenzen schließen. Wir werden sie kontrollieren. Wir werden Illegale den Zutritt verweigern und wir werden Illegale in unserem Land konsequent ausweisen. Sie werden ausgewiesen. Wir haben eine überbordende Kriminalität in Deutschland eine überbordende Ausländer- und Jugendkriminalität. Das geht aus unserer polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Und dementsprechend müssen wir uns konsequent von diesen Menschen trennen. Und das ist im Übrigen Bestandteil von Recht und Gesetz. Und das sind einfach diese Dinge, wirtschaftspolitisch, steuerpolitisch, aber auch migrationspolitisch, die wir sofort in den ersten 100 Tagen einer AfD-Regierung umsetzen werden.
Sie haben beide ein sehr enges Programm. Schon weitere Termine stehen auf Ihrer Agenda. Deshalb wollen wir hier langsam zum Schluss kommen. Die letzte Frage sind zwei Fragen eigentlich an beide von Ihnen. Und zwar, die Europäische Union liegt am Boden. Selbst die EZB-Präsidentin Frau Lagarde hat am World Economic Forum davon gesprochen, Europa ist in einer existenziellen Krise. Herr Ministerpräsident Orbán, Sie haben in Wien damals bei diesem Weltwoche-Gipfel mit dem früheren Kanzler Schröder gesagt, Sie machen sich ernsthafte Sorgen darüber, dass Europa wirtschaftlich überhaupt überleben kann. Also wir sind hier ganz weit unten, wo man das gar nie gedacht hätte. Aber wir wollen mit einem optimistischen Ausklang schließen. Die Frage an beide von Ihnen, was macht Sie im Moment optimistisch, dass Europa wieder nach oben kommen kann, dass Europa nicht in diesem Tal der Tränen weiter den Abgründen entgegenschlittert? Vielleicht zuerst Sie, Frau Weidel, und dann das Schlusswort an den Gastgeber hier in Ungarn.
Sehr gerne. Ich glaube, was uns eint, sind unsere politischen Gemeinsamkeiten, das Blatt zu wenden. Und unsere Länder vom, also Ungarn ist sehr gut aufgestellt, aber meine vornehmliche Aufgabe ist, meine Heimat, die Bundesrepublik Deutschland, die ich liebe und der ich dienen möchte, wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, Ordnung zu schaffen. Denn es ist alles die letzten 20 Jahre in Unordnung geraten. Und ich möchte, dass die Deutschen wieder ein normales Leben führen können. Einfach Normalität, dass die Deutschen befähigt werden, sichere Straßen zu haben, Familien gründen zu können, Existenzen gründen zu können, genug Geld in der Tasche zu haben. So bin ich im Übrigen aufgewachsen. Ich bin in den 90er Jahren als Teenager aufgewachsen und es hat an nichts gefehlt. Und das wurde innerhalb von wenigen Jahren abgebaut. Ich komme aus der Mittelschicht und diese Mittelschicht gibt es nicht mehr so in Deutschland. Und es ist jetzt nur noch die Alternative für Deutschland, die dieses Land retten kann. Und dementsprechend glaube ich, dass wir hier viele Gemeinsamkeiten haben. Die europäischen Länder haben ähnliche Probleme. Und Viktor Orbán geht voran. Er ist ein Idol, das muss ich auch sagen, für uns, für mich persönlich. Und dementsprechend ist es schön, dass wir wenigstens hier Leadership und Führung haben und uns in unseren gemeinsamen Werten dann auch treffen.
Also er ist der Lichtblick. Ja, für Sie.
Für die große Hoffnung.
Und Herr Ministerpräsident, was gibt Ihnen Hoffnung jetzt in diesem Jammertal eigentlich der Europäischen Union, vor allem auch der europäischen Wirtschaft, bedauerlicherweise?
Am europäischen Horizont kann ich kein Hoffnungsschimmer erkennen, aber in Sachen Ungarn bin ich außerordentlich optimistisch. Die Europäische Union kämpft ums Überleben. Das ist ein existenzieller Kampf. Es ist stark fraglich, ob da überlebt werden kann. Und wenn da nicht wesentlich die Wirtschaftspolitik geändert wird, die Energiepolitik geändert wird, die Migrationspolitik geändert wird, dann wird die Europäische Union zerfallen. Das Zeitfenster, das zur Verfügung steht, um die Europäische Union zu retten, ist außerordentlich eng und wird immer enger. Ich stehe an der Spitze eines Landes mit 10 Millionen Menschen. Da haben wir noch die Minderheiten jenseits der Grenzen. Aber Deutschland hat 84 Millionen, Frankreich über 60. Sicherlich kann Ungarn die Europäische Union nicht retten. Deutschland und Frankreich vermögen, die Europäische Union zu retten. Und die diesbezügliche Fähigkeit kann ich derzeit nicht erkennen. Also Ungarn muss ich also darüber nachdenken, wie wir Ungarn erfolgreich und stark werden. Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, vielen Dank für das Gespräch.